Amate of Heathens and Heroes. Ein Podcast von God's Rage, geschrieben von Matthias Scheriau, gelesen von Tetzel. Friedrich der Große. Noch heute gilt Friedrich der Große, König der Preußen, als einer der größten Herrscher des deutschsprachigen Raums und als größter König des Hauses Hohenzollern. Wer er war, was ihn zu dem machte, was er war und wie er Mitteldeutschland seinen Stempel aufdrückte, darum geht es heute. Kapitel 1. Das Regiment des Soldatenkönigs. Am 24. Januar 1712 wurde Friedrich der Große im Berliner Stadtschloss der Residenz der Hohenzollern geboren. Er war der dritte Sohn des König Friedrich Wilhelms I. und der Königin Sophie Dorothea, der Tochter des englischen Königs George I. Allerdings starben die anderen beiden Söhne schon im Kindesalter. Somit war der Kronprinz des Königreiches geboren. Der Vater des Jungen war dabei ein relativ ungewöhnlicher Monarch und bildete somit einen Kontrast zu anderen Herrschern der damaligen Zeit. Auf den Prunk und die Ausschweifungen, derer sich die europäischen Höfe erfreuten, legte er absolut keinen Wert. Ja, verabscheute sie geradezu und nannte jene, die ihm frönten, verweichlicht. Das bedeutete dann natürlich nicht, dass König und Familie lebten wie jeder normale Bürger. Wie jeder Herrscher der damaligen Zeit hatte auch Friedrich Wilhelm etliche Bedienstete und teilte gewiss nicht die Sorgen des einfachen Volkes. Doch alles in allem ähnelte der Lebensstil der Herrschaftsfamilie doch schon der einer sehr, sehr gut situierten Bürgerfamilie. Bälle oder prunkvolle Feste waren fehl am Platz. Stattdessen lud der König seine Freunde regelmäßig zu seinen Tabakrunden ein und die meisten dieser Freunde waren entweder preußische Minister oder stammten aus dem Offizierskorps der preußischen Armee. Ihr seht schon, der Mann wird nicht ohne Grund Soldatenkönig genannt und auch privat glich er dem Bilderbuchsoldaten auf dem Thron. Wie es damals üblich war, scherten sich die königlichen Eltern nicht besonders um die Erziehung des jungen Knaben. Zusammen mit seiner Schwester Wilhelmine wurde sie durch die Gouvernante erzogen, die einst schon den Vater aufgezogen hatte. Die Frau stammte nicht aus Preußen, sondern aus Frankreich und sprach wenig bis gar kein Deutsch, sondern nur Französisch. Und somit wuchsen auch die beiden Geschwister eher mit der französischen als mit der deutschen Sprache auf und sprachen diese fließend. Friedrich selbst sagte einmal, er spreche Deutsch nur wie ein Kutscher. Die Gouvernante bildete somit den sanften Gegensatz zum strengen Vater und vielleicht genau dies war der Grund, warum besonders Friedrich die Sprache dem Deutschen vorzog. Während dieser Zeit bildete sich zwischen dem Kronprinzen Friedrich und seiner Schwester ein enges Verhältnis, das auch noch lange nach seinem Regierungsantritt bestehen bleiben sollte. 1715 begegnete Friedrichs Vater dann Jacques-Égide Douin, den er bei der Belagerung von Stralsund im großen Nordischen Krieg kennenlernte. Douin zeichnete sich im Zuge der Belagerung durch besondere Tapferkeit aus und das beeindruckte den preußischen König dermaßen, dass dieser kurzerhand beschloss, ihn nach Preußen zu holen und ihm zum Erzieher des Kronprinzen zu machen. Er unterrichtete Friedrich und brachte ihm Rechnen und Geographie bei und auch in Geschichte wurde der Junge unterwiesen, allerdings nur in der vorangegangenen 100 Jahre. Friedrich Wilhelm erhoffte sich dadurch, seinen Erben auf das harte und enthaltsame Leben als König und auf die Führung der Staatsgeschäfte vorzubereiten. Einen anderen Zweck sollte diese Ausbildung nicht erfüllen. Allgemeinbildung oder gar Fächer wie Musik oder Kunst waren nicht vorgesehen. Dies hielt Douin jedoch nicht davon ab, dem jungen Prinzen Philosophie, Literatur und auch ein wenig Latein nahezubringen. Dem König reichte all dies allerdings nicht. Und so gab er dem Erzieher einen Stundenplan an die Hand, der ihm alles erklärte, was er seinem Schützling in den nächsten Jahren beizubringen habe. Somit war die Ausbildung des Kronprinzen zur Chefsache erklärt und streng geregelt. Unterrichtsstunden und Tagesabläufe waren teilweise auf die Minute genau geregelt und auf die für einen König nötigen Inhalte beschränkt. Nur ein kurzes Beispiel. Für die Einnahme des Frühstücks hatte der Knabe gerade einmal 7 Minuten und keinen Augenblick länger. Douin unterrichtete Friedrich bis 1727. Neben ihm war noch Hilmar Kuras, der Friedrich das Schreiben und Lesen beibrachte, Lehrer Friedrichs. Als Friedrich das 6. Lebensjahr vollendet hatte, wurden noch weitaus strengere Seiten aufgezogen. Generalleutnant Graf von Finkenstein wurde zum obersten Erzieher ernannt, unterstützt von Douin und Oberst Christoph Wilhelm von Kalkstein. Und dabei wuchs Friedrich nicht alleine auf, sondern mit den Kindern seiner Erzieher und anderer Offiziere.
Dem Sohn des Grafen von Finkenstein hegte er bis ins hohe Alter eine enge Freundschaft und machte ihn schließlich zum Minister. Nun, da zwei Militärs seine Ausbildung übernahmen, könnt ihr euch wohl denken, wie diese ausgesehen haben mag. Spartanischer, militärischer Drill, gepaart mit strenger religiöser Erziehung. Wie ihr seht, war die Jugend des Königs alles andere als ein Zuckerschlecken. Kapitel 2: Konflikt mit dem Vater. Friedrichs Vater, Friedrich Wilhelm I., trug den Beinamen Soldatenkönig. Offensichtlich nicht ohne Grund. Das Militär war sein oberstes Steckenpferd und schon früh versuchte er auch seinen Sohn dafür zu begeistern, ob dieser nun wollte oder nicht. Mit gerade einmal 5 Jahren erhielt Friedrich der Große eine eigene kleine Kompanie, bestehend aus Kadetten, die er exerzieren ließ und denen er hin und wieder die Parade abnahm. Der Vater beeindruckte dabei immer wieder seine Gäste, indem er ihnen die Truppe des Sohns vorführte. Darunter, als Friedrich 12 Jahre alt war, sogar der englische König. Hinzu kam noch ein eigenes kleines Zeughaus, das dem Kronprinzen errichtet wurde. Wie andere Kinder heutzutage mit Soldatenfiguren spielen, so hatte Friedrich II. Das alles wirklich besessen, noch bevor er in die Pubertät gekommen war. Der König übernahm dabei immer größere Teile der Ausbildung selbst. Durch das Reiten und die Jagd versuchte er seinen Sohn zu kräftigen und körperlich abzuhärten. Gleichzeitig nahm er ihn immer häufiger mit, wenn er seine Truppen begutachtete, und Friedrich durfte bzw. musste dem Vater dabei zuschauen, wie er die Truppen paradieren und exerzieren ließ. Friedrich den Großen interessierte all das relativ wenig bis gar nicht. Anstatt den lieben langen Tag bei Paraden zuzusehen und Regimenter zu begutachten, wollte er sich lieber mit Themen der Kultur und der Kunst beschäftigen. Besonders das Spielen der Flöte hatte es ihm angetan. Friedrich hatte sich heimlich Unterricht bei Johann Joachim Quanz gesucht. Dies belastete das Verhältnis zum Vater, der Friedrich letzten Endes auf die Schliche kam und ihm die Fortsetzung seines musikalischen Hobbys verbot. Auch der Lateinunterricht des Sohns, den dieser heimlich von Douin erhalten hatte, stieß dem Vater sauer auf und er dankte es Schüler und Lehrer mit einer ordentlichen Tracht Prügel. Tatsächlich waren körperliche Züchtigungen an der Tagesordnung. Friedrich fing sich regelmäßig Schläge ein. Die meisten Menschen hätten wohl daraus gelernt und sich angepasst, um den Wünschen des Vaters zu entsprechen und sich von seiner Gewalt zu lösen. Doch nicht Friedrich. Je mehr Gewalt der Vater anwandte, desto größer schien der Trotz des Prinzen zu werden, was zu einem gewissen Teufelskreis führte. Im Jahr 1728 ging Friedrich Wilhelm in den Süden auf Staatsbesuch nach Sachsen, auf dem er von seinem Sohn begleitet wurde. Friedrich war schwer beeindruckt vom Hof August des Starken, denn dieser war völlig anders als das, was er von zu Hause kannte. War der preußische Hof schlicht und einfach gestaltet, war der der Sachsen pracht und prunkvoll und bot weit mehr Annehmlichkeiten. Der preußische König verachtete all das und dürfte sich absolut fehl am Platz gefühlt haben, ganz im Gegensatz zum Sohn Friedrich. 2 Jahre später gab es einen weiteren Staatsbesuch bei August in seinem Lustlager von Zeithain, auf dem August seine Pracht zur Schau stellte. Dieser war nämlich nicht nur Kurfürst von Sachsen, sondern auch der König von Polen. Zu diesem Zeitpunkt war die Erziehung durch den Vater schon so spartanisch, dass Friedrich mit dem Gedanken an Flucht spielte und sich einigen Freunden anvertraute. Der König allerdings bekam Wind davon und bestrafte den Jungen. Mit Prügel. Vor allen Anwesenden. 1730 musste Friedrich den Vater auf einer diplomatischen Reise nach Süddeutschland begleiten. Den Gedanken an Flucht hatte er dabei noch immer nicht aufgegeben. In der Nacht vom 4. auf den 5. August setzte er seinen Plan schließlich in die Tat um. Sein Ziel war es, sich nach England abzusetzen und dort am Hof des Königs unterzukommen. Der Versuch misslang jedoch und man erwischte ihn relativ bald. Friedrich wurde inhaftiert und der Fahnenflucht angeklagt. Mehrere Mitwisser wurden identifiziert, darunter die Leutnants Keith und Hans Hermann von Katte. Keith konnte sich rechtzeitig absetzen. Katte wurde inhaftiert. Das Gericht verurteilte ihn wegen Fahnenflucht. Das Urteil lautete lebenslang. Klingt schrecklich, oder? Der wohl beste Freund des Prinzen sollte lebenslang in ein Gefängnis kommen. Tatsächlich sollte es noch schlimmer kommen. Der König, Friedrichs eigener Vater, gab dem Gericht die Order, das Urteil noch einmal zu überdenken. Was damit gemeint war, könnt ihr euch denken. Als das Gericht das Urteil bestehen ließ, änderte er es höchstpersönlich und verurteilte Friedrichs Freund zum Tode. Und Friedrich musste zusehen. Hans Hermann Kate wurde im November 1730 in der Festung Küstrin durch das Schwert hingerichtet. Friedrich hatte von seinem Zellenfenster aus zugesehen, wie Kate abgeführt worden war und war in Ohnmacht gefallen, als das Urteil verlesen worden war. Auch andere Mitwisser wurden schwer bestraft, darunter seine Schwester Wilhelmine, die zeitweise unter Hausarrest gestellt wurde. Doch es kam noch dicker. Sogar den eigenen Sohn wollte Friedrich Wilhelm wegen Hochverrat anklagen und ihn richten lassen. Denn für ihn war Friedrich ein Deserteur, wie jeder andere Soldat der Armee auch. Einzig und allein die Fürsprache einiger Mitglieder des Offizierskorps, darunter auch Leopold von Anhalt-Dessau und die Vermittlungsversuche einiger ausländischer Herrscher, retteten das Leben seines Sohnes. Zwei der Vermittler waren dabei der Habsburger Kaiser Karl VI. Und Prinz Eugen, der dem Habsburgerreich als Feldherr diente. Die Ironie ist offensichtlich, wenn man bedenkt, dass die Habsburger zu den erbittertsten Feinden des späteren preußischen Königs wurden. Erst Ende 1731 wurde er wieder in die Armee aufgenommen und nach der Zustimmung zur Heirat mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern wurde ihm wieder der Status eines Kronprinzen zuteil. Die Ehe blieb lieb und kinderlos. Ab 1736 bewohnte das Ehepaar ein eigenes Schloss und Friedrich war endlich losgelöst vom Vater. Er konnte sich nun seinen Lieblingsthemen widmen, der Musik und Philosophie. Wobei der Prinz zum Komponisten wurde und Schriften zum Thema Politik anfertigte. In diesen zeichnete sich bereits sein Verständnis seines Herrschers ab. In den folgenden Jahren entspannte sich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Kapitel 3: König Friedrich II. Im Mai des Jahres 1740 war es dann soweit. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, schloss für immer die Augen und Friedrich II. Bestieg den Thron als König von Preußen. Er war somit der dritte König des Hauses Hohenzollern auf dem preußischen Thron. Und er krempelte das preußische Königtum auf der Stelle um und zeigte, welche Art von Monarch er sein wollte. Eine der ersten Änderungen, die der junge König auf den Weg brachte, war die offizielle Abschaffung der Folter. Diese war in Europa ohnehin schon etwas aus der Mode gekommen und gesellschaftlich genoss sie ebenfalls keinen guten Ruf mehr. Die Menschen waren auf den Trichter gekommen, dass sie als Mittel zur Wahrheitsfindung nicht unbedingt viel taugte. Folterte man einen Menschen lang genug, gestand er einem alles, was man ihm gestehen lassen wollte. Ob dieses Geständnis dann der Wahrheit entsprach, war natürlich fraglich. Gegenüber Einwanderern und religiösen Minderheiten zeigte er Toleranz und ließ sie im Land siedeln und ihre religiösen Praktiken beibehalten, solange sie dabei niemandem schadeten. Sogar eine Moschee ließ der König in seiner Hauptstadt Berlin errichten. Zugegeben, dies war nichts Neues. In Preußen war man gegenüber Neuankömmlingen schon immer relativ aufgeschlossen und offen gewesen und hatte sie teilweise bereitwillig ins Land geholt. Damit hatte man die Bevölkerungszahl erhöht und hatte Zugriff auf mehr Arbeitskräfte, die der Wirtschaft und auch dem Militär zugute kamen. Er schuf eine gewisse Pressefreiheit in den Zeitungen, die fortan relativ frei berichten durften. Einzige Ausnahme waren natürlich Themen rund um die Politik. Diese unterlagen weiterhin einer Zensur, was für die damalige Zeit völlig normal war. Er gewährte sogar Audienzen, um sich den Problemen des Volkes zu widmen. Auch die einfachen Leute konnten so beim König vorstellig werden und ihm ihre Sorgen und Nöte schildern. So berichtete der Verleger Otto Sparmer unter seinem Pseudonym Franz Otto in seinem Werk von einer älteren Frau, die den König darum bat, zumindest einen ihrer Söhne aus der Armee freizugeben, damit er ihr bei der Bewirtschaftung ihrer Felder helfen könnte. Und dies gewährte der König. Im selben Jahr wie Friedrich bestieg auch jemand anderes einen Thron. Maria Theresia. Ihr Vater Karl VI., der Habsburger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen, war verstorben und hatte seine Ländereien seiner Tochter vermacht, samt einem ganzen Haufen an Problemen. Die Rolle der Frau war zur damaligen Zeit gelinde gesagt eine schwierige. Der Vater hatte zwar die nötige Rechtsgrundlage geschaffen, um eine Frau auf den Habsburger Thron zu hieven, doch stieß dies nicht überall auf Zustimmung. Maria Theresias Stellung stand auf wackligen Beinen und mehrere mit den Habsburgern verwandte Adelsgeschlechter erhoben Anspruch auf einige ihrer Gebiete. Maria Theresia hatte alle Hände voll zu tun, um ihre Macht zu konsolidieren und das Reich zusammenzuhalten. Friedrich nutzte die Chance im Dezember 1740, nur ein knappes halbes Jahr nach seiner Thronbesteigung, und marschierte mit seinem Heer in Schlesien ein und annektierte das Land. Damit hatten die Österreicher nicht gerechnet. Friedrich und seine Armee erwischten sie auf dem falschen Fuß und er annektierte Schlesien. Ermutigt durch die Erfolge des Newcomers der europäischen Monarchie, versuchten nun auch andere Nachbarn ihr Glück und es kam zum österreichischen Erbfolgkrieg. Dieser war quasi das Vorspiel des Siebenjährigen Krieges und deutete an, was noch bevorstehen sollte. Doch Österreich schaffte es, den Krieg zu drehen und die Anspruchsteller in die Defensive zu drängen. Friedrich musste nun zittern. Sollte es Maria Theresia gelingen, ihre Feinde zu schlagen, könnte sie sich wieder den Preußen zuwenden. Mit der gesamten Kraft ihres Militärs. Einer solchen Übermacht war Preußen zu diesem Zeitpunkt nur bedingt gewachsen. Also griff Friedrich in den Krieg ein. Er marschierte nach Böhmen und brach somit den Zweiten Schlesischen Krieg vom Zaun. Österreich musste letzten Endes nachgeben und die preußische Herrschaft über Schlesien anerkennen. Friedrich hatte somit in seinen ersten 5 Jahren als König ein gewisses militärisches Können bewiesen, das mächtige Habsburgerreich herausgefordert und dabei das Reichsgebiet Preußens erweitert. Friedrich Wilhelm I. wäre wohl stolz auf seinen Sohn gewesen, wenn er es gesehen hätte. Liebe Hörer, wir bedanken euch für eure tatkräftige Unterstützung auf Patreon. Und wenn auch du einer unserer Patreons werden möchtest, dann geh auf patreon.com/godsrage und beteilige dich mit weiteren Ideen und Vorschlägen an zukünftigen Podcasts. Vielen Dank und weiterhin gute Unterhaltung. Kapitel 4: Ein früher Weltkrieg. Doch Österreich sollte sich mit dem Verlust Schlesiens nicht abfinden. Die Habsburger sannen auf Rache. In den Jahren vor dem Siebenjährigen Krieg nahmen die Spannungen in Europa dramatisch zu. Alle Großmächte drängten auf Krieg. Die Österreicher wollten dabei nicht nur die verlorenen Gebiete zurück, sondern auch ein Exempel am preußischen König statuieren, indem sie das Königreich Preußen ganz und gar zerschlagen wollten. Verbündet waren sie dabei mit den Russen, die Ostpreußen erobern und den Polen als Tauschobjekt für das Herzogtum Kurland anbieten wollten. Und auch die Franzosen stellten sich auf die Seite der Habsburger, um in den Besitz des Habsburgerreiches der Niederlande zu kommen, die Österreich als Belohnung für die Waffenhilfe gegen die Preußen angeboten hatten. Auch zwischen den Franzosen und Briten gab es Streitigkeiten um die Gebiete in Übersee, in Nordamerika und in Indien. Durch seine Spione, die er überall in Europa installiert hatte, war der König über all das gut im Bilde. Denn er hatte Abschriften der Bündnisverträge erhalten, die die Habsburger mit den Franzosen, Sachsen und Russen geschlossen hatten. Er kannte also jedes Detail und hatte Zeit, sich darauf vorzubereiten. In Ostpreußen versetzte er seine Truppen in Alarmbereitschaft, um sich gegen die Russen verteidigen zu können. Den Angriff der Österreicher wartete er allerdings nicht ab. Mit dem Hauptheer zog er nach Sachsen. Eine offizielle Kriegserklärung seitens des Königs gab es nicht. Wie schon im Ersten Schlesischen Krieg nutzte er das Überraschungsmoment und überrumpelte die Sachsen gnadenlos, die somit aus dem Krieg ausschieden, noch ehe dieser richtig begonnen hatte. Der Siebenjährige Krieg hat damit in Europa offiziell seinen Anfang genommen. Preußen und sein König hatten nun eine mächtige Koalition gegen sich. Österreich, Russland, Frankreich und das Exekutionsheer des Heiligen Römischen Reiches, das mobilisiert wurde, um Preußen für den illegalen Angriff auf die Sachsen zu bestrafen. Auf Preußens Seite standen dabei nur England und einige kleinere deutsche Fürstentümer. Erstere leisteten dabei eher finanzielle Hilfe. Denn der Fokus der Briten lag auf dem amerikanischen Schauplatz, wo der Krieg schon eine Weile tobte. Das Kriegsglück wechselte mehrfach die Seiten. Das erste Jahr verlief noch relativ gut für die Preußen. Sie schafften es, Sachsen zu erobern und die sächsische Schweiz als natürliche Barriere zwischen sich und Österreich zu bringen. Der Plan, Österreich durch einen schnellen Vorstoß nach Böhmen und die Einnahme Prags zu Verhandlungen zu zwingen, scheiterte jedoch. Nach der Schlacht von Kolin musste der König die Belagerung Prags abbrechen und sich schwer geschlagen zurückziehen. Die Österreicher befreiten große Teile Schlesiens, während sich Friedrich den Franzosen und den Reichsverbänden zuwandte, die er bei Rossbach zur Überraschung der Koalition entscheidend schlug. Im Dezember desselben Jahres brachte er auch den Österreichern bei Leuthen eine schmerzende Niederlage bei. Diese beiden Schlachten brachten Friedrich den Ruf eines genialen Feldherrn ein, vielleicht des Besten seiner Zeit. Viele Generäle, die nach ihm kamen, bewunderten ihn für seine Taktiken und seinen Mut, darunter auch der französische Kaiser Napoleon Bonaparte, der meinte, allein die Schlacht von Leuthen genügte, um Friedrich den Großen unsterblich zu machen. Trotz der beiden großen Siege drängten die Alliierten die Preußen in den Folgejahren immer weiter in die Defensive und bedrohten dabei sogar ihr Kernland. Im Osten rückten die Russen heran und eroberten weite Teile Ostpreußens. Im Süden kamen die Österreicher und die Heeresverbände des Reiches. Zumindest die Franzosen waren mehr oder weniger mit den deutschen Verbündeten der Preußen beschäftigt, weshalb sich Friedrich darum weniger Sorgen machen musste. Den absoluten Tiefpunkt erreichte der Krieg für Preußen im Sommer des Jahres 1759. Bei Kunersdorf, einem kleinen Dorf im heutigen Polen, gelingt es den Russen und Österreichern, ihre Truppen zu vereinen und Preußen eine vernichtende Niederlage beizubringen. Der König selbst brachte sich dabei in größte Gefahr. Er stürzte sich in das Schlachtgetümmel und lieferte einen Kampf, der eines Königs würdig war. Doch geriet er unter Beschuss und wurde getroffen. Alles schien verloren. Die Koalition trug den Sieg davon und nur knapp 3000 Preußen zogen vom Feld. Und der König? Friedrich überlebte. Unverletzt. Die abgefeuerte Kugel hatte ihn nie getroffen, sondern seine Tabakdose, die er bei sich trug. Da sagt noch einer, Tabak sei tödlich. Dennoch war die Niederlage verheerend gewesen. Nicht einmal Friedrich selbst glaubte noch an einen Sieg, dachte nach der Schlacht gar offen an Selbstmord. Doch es sollte anders kommen. Die Österreicher und Russen hätten einfach nach Berlin marschieren und den Krieg beenden können. Doch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bündnispartnern verhinderten dies. Und Preußen blieb im Spiel. Die nächsten Jahre wehrte sich das junge Königreich so gut es ging. Immer im Angesicht des drohenden Untergangs. Große Offensiven waren hier nicht mehr möglich, da die Armee einfach schon zu sehr geblutet hatte und man alle Hände damit zu tun hatte, das eigene Kernland zu verteidigen. Erst 1762 wendete sich das Blatt durch einen Zufall. In Russland stirbt die Zarin und ihr Neffe Peter III. Besteigt den Thron. Dieser ist ein großer Bewunderer des Königs und schließt Frieden mit Friedrich, wobei er ihm alle Gebiete zurückgibt, die Russland besetzt hielt. Auch Schweden scheidet aus der Allianz aus und Preußen gelingt es, das Kriegsglück damit endgültig zu wenden. Somit hat Friedrich der Große sein Preußen endgültig zur Großmacht gemacht. Als eine von fünf in Europa. Zwar hatte ihn der Krieg mit Sicherheit einige graue Haare gekostet, doch hat er sich für den König gelohnt. Später sollten andere Gebiete folgen, darunter der polnische Teil Preußens, wodurch Friedrich König von ganz Preußen wurde. Kapitel 5. Erster Diener des Staates. In den Jahren des Krieges war Friedrich als großartiger Feldherr berühmt geworden. Denn trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit hat er Siege davongetragen. Manchmal mit etwas Glück. Im Frieden zeichnete er sich durch das offene Ohr für seine Untertanen aus und machte seinen Namen auch groß als Förderer der Kunst und Kultur sowie der preußischen Wirtschaft. Für Kunst, Musik und Literatur hatte er eine große Leidenschaft, schon seit er ein junger Knabe war. Schon als Kronprinz hatte ihm Duan dabei geholfen, heimlich eine Bibliothek anzulegen, die einen beachtlichen Umfang hatte. Knapp 4000 Bände, viele davon von französischen Autoren. Ihr könnt euch denken, wie der Vater reagiert hätte, hätte er davon gewusst. Der wohl bekannteste Autor seiner Zeit, der Franzose Voltaire, lebte bis zum Zerwürfnis der beiden sogar an seinem Hof. Friedrich errichtete überall im Land Manufakturen, um die preußische Wirtschaft zu stärken. Die wohl bekannteste ist die königliche Porzellanmanufaktur, die auch heute noch existiert und immerhin um die 200 Leute beschäftigt. Auch ist es ihm zu verdanken, dass die Kartoffel sich als Nahrungsmittel in Preußen und somit in ganz Deutschland durchsetzte. Dabei hatte jeder Beamte in Preußen dafür zu sorgen, dass die Bauern die Vorzüge der Pflanze kennenlernten. Angeblich soll er gar die Felder von Soldaten bewachen lassen, um die Kartoffel als begehrbares Diebesgut erscheinen zu lassen. Wobei die Soldaten bei der Wache bewusst nicht besonders aufmerksam waren, weshalb die Bauern einige der Pflanzen mitgehen ließen. Ob diese Legende nun wahr ist oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass der König große Mühen unternahm, um die Pflanze unter das Volk zu bringen. Gleichzeitig versuchte er, die Leibeigenschaft abzuschaffen, was ihm eher mäßig gelang. Wenn du deinem Körper wertvolles neben Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln zuführen möchtest, dann unterstütze uns mit deinem Einkauf auf godsrage.com. Dort findest du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, made in Germany, und sparst mit dem Code Valhalla 10%. Die vielleicht größte Errungenschaft war dabei der Aufbau des preußischen Schulwesens. Zwar bestand seit 1717 eine Unterrichtspflicht in Preußen, die Eltern dazu verpflichtete, ihre Kinder jeden Wintertag und mindestens ein- oder zweimal wöchentlich im Sommer zur Schule zu schicken, doch war die Durchsetzung dieser Pflicht eher lückenhaft. Und viele Eltern weigerten sich, trotz Androhung von Strafe. Zudem gab es auch noch nicht allzu viele Schulen. Zwar gelang es auch Friedrich II. Nicht, die Schulpflicht in Gänze durchzusetzen, doch zumindest baute er das Schulsystem um einige hundert Schulen aus, reformierte die Ausbildung der Lehrer und schuf das Volksschulwesen. 1763 erlässt er schließlich sein Generalschulreglement, das die Schulpflicht von 6 auf 8 Jahre erhöht. Alles in allem leistete er damit einen wertvollen Beitrag für das Bildungssystem und ging große Schritte in Richtung eines umfassenden Bildungssystems. Alles in allem kann man sagen, dass ein deutlicher Unterschied zwischen Friedrich dem Großen und anderen Monarchen seiner Zeit bestand. Viele Könige sahen sich als oberste Herren des Staates, denen die einfachen Menschen ohne Widerworte zu folgen hatten. Schließlich war der Monarch ja von Gott höchstpersönlich zum Herrscher berufen und jeder, der ihn anzweifelte, zweifelte somit auch an Gott. Diese Form des Absolutismus führte nicht selten zur Unterdrückung und Willkür. Friedrich dagegen sah sich weniger als vom Herrn höchst selbst berufener Herrscher, sondern als erster Diener des Staates. Seine Rolle bestand somit darin, das Königreich im Sinne des preußischen Volkes zu regieren und darauf auf dieses Acht zu geben, und das tat er mit größter Gewissheit. Etliche Quellen berichten von dem enormen Arbeitspensum, das der König täglich zu bewältigen hatte. Dazu gehörten Anweisungen, die er geben musste, militärische Befehle und Korrespondenz, die aus Bitten um Befehle und Bittschriften bestand. Auch mit der Rechtsprechung musste sich der König befassen, wobei er all das in unglaublichem Tempo bewältigte. Einzig und allein für das Aussprechen von Todesurteilen ließ der König sich Zeit. Denn seiner Meinung nach war es besser, es liefen 20 Schuldige frei herum, als dass auch nur ein Unschuldiger starb. Der König ging dabei auch gegen Korruption unter seinen Beamten vor. Ein Problem, das viele Monarchen nur halbherzig anging, solange es nicht die eigenen Geldbörsen waren, die ausgeräumt wurden. Alles in allem machte er als Herrscher des aufgeklärten Absolutismus eine deutlich bessere Figur als viele andere Herrscher seiner Zeit. Friedrich der Große gilt als einer der größten, vielleicht sogar als der größte Feldherr und König, den die deutschen Lande jemals hervorgebracht haben. Viele Generäle und Herrscher, die nach ihm kamen, bewunderten ihn und nahmen ihn zum Vorbild. Darunter auch Napoleon Bonaparte und Hitler. Und diesen guten Ruf besaß der König zu Recht. Er hatte Preußen an den Tisch der Großmächte gebracht und die Wirtschaft des Staates ausgebaut. Von diesem Zeitpunkt gelang es dem Königreich, einen beeindruckenden Siegeszug hinzulegen, auch dank seiner Vorarbeit. Abschließend kann man sagen, dass ohne Friedrichs Zutun auch die deutsche Reichsgründung im Jahr 1871 niemals auf diese Weise möglich gewesen wäre. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.